SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Misstrauen gegenüber der Finanzierung von Schweizer Moscheen. Wir fragen nach, woher das Geld kommt und wer die Geldflüsse kontrolliert. Wenn die Videokamera beim Hauseingang jeden filmt, zum ersten Mal beurteilt das Bundesgericht die Überwachung privater Wohnhäuser. Und leere Cafés in Brüssel, die Ausländer kommen nicht mehr. Wie Terror den Tourismus zum Erlahmen bringt, dazu ein Stadtrundgang durch Brüssel und das Tagesgespräch um 1. Unser Gast ist der Ökonom Bruno S. Frey. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Auch nach Einbrüchen oder Vandalenakten ist eine Videoüberwachung im allgemein zugänglichen Bereich von Mehrfamilienhäusern nicht in allen Fällen erlaubt, so urteilt das Bundesgericht. Ob ein Vermieter Überwachungskameras einsetzen dürfe, müsse im Einzelfall entschieden werden, befanden die Bundesrichter. Abzuwägen sei zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem Datenschutz. Ein Vermieter im Kanton Basel-Landschaft hatte in seinem Mehrfamilienhaus 12 Kameras installiert. Nach der Klage eines Mieters wies ihn das Kantonsgericht an, 3 der Kameras abzumontieren. Nach den Erdbeben in Japan warten offenbar zahlreiche Menschen auf Lebensmittel. Lokale Medien berichten von mehr als 100.000 Menschen, die in Notunterkünften ausharren. Eine 250.000 Haushalte habe zudem kein Wasser. Betroffen ist vor allem die Provinz Kumamoto. Mehrere Firmen in der Region haben unterdessen ihre Produktion eingestellt. Darunter sind viele Autohersteller. Bewaffnete syrische Aufständische haben zu verstärkten Kämpfen gegen die syrische Armee aufgerufen. Es gebe eine neue Schlacht, heißt es in einer Mitteilung von 10 verschiedenen Rebellengruppen. Diese schreiben, man reagiere auf zunehmende Gewalt von Seiten der Armee, vor allem gegen Zivilisten. Unterzeichnet hat das Schreiben auch eine Gruppe, die an den Friedensgesprächen in Genf teilnimmt. Seit Februar gilt in Syrien eigentlich eine Waffenruhe zwischen Aufständischen und der Regierung. Nach dem mutmaßlichen Zusammenstoß zwischen einer Drohne und einem Passagierflugzeug am Londoner Flughafen Heathrow fordern britische Experten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Drohnenpiloten müssten besser aufgeklärt werden und es brauche strengere Regeln, um die Sicherheit zu gewährleisten, verlangte ein Flugsicherheitsexperte des britischen Pilotenverbands. Gestern hatte ein Pilot von British Airways von einem Zusammenstoß mit einer Drohne beim Landeanflug berichtet. Die Flughafen Zürich AG zieht sich aus Indien zurück. Laut einer Mitteilung verkauft sie ihre Beteiligung am Flughafen Bangalore für fast 50 Millionen Dollar an eine kanadische Investmentgruppe. Die Betreiberin des Flughafens Zürich war 2001 in Bangalore als Mitinvestorin mit 5% eingestiegen. 2008 wurde der Flughafen eröffnet. Von Januar bis März sind in der Schweiz praktisch gleich viele neue Autos verkauft worden wie im Vorjahreszeitraum. Diese Stagnation bei den Neuwagenverkäufen erklärt der Autogewerbeverband Schweiz mit den hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Und diese werden vor allem mit den sogenannten Euro-Rabatten begründet, mit welchen die Autohändler auf das Ende des Mindestkurses der Nationalbank reagierten. Okkasionen wurden im ersten Quartal rund 3,5% mehr verkauft, wie der Autogewerbeverband und Eurotax in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Das Filmfestival von Locarno ehrt den deutschen Schauspieler Mario Adorf. Für sein Lebenswerk erhält er im kommenden August einen Leoparden. Das Festival würdigt damit nach eigenen Angaben Adorfs mehr als 60 Jahre dauernde Karriere. Die Anerkennung erfolge aber auch im Rahmen der Retrospektive, welche Locarno dieses Jahr dem deutschen Film der Nachkriegszeit widmet. Ueli Schwarz, der Direktor der Schweizer Eishockey-Liga, tritt zurück. Als Ligadirektor brauche es Rückhalt, Vertrauen und eine offene Kommunikation mit allen Clubs, schreibt Schwarz in einer Mitteilung. Mit gewissen Entwicklungen der Umgangsformen im Clubwesen könne er sich seit einiger Zeit nicht mehr identifizieren. Die Liga nimmt den Entscheid nach eigenen Angaben mit Bedauern zur Kenntnis. Das Wetter. Heute hat es Wolken und zeitweise fällt Regen. Im Norden ist es kühl mit nur 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1300 Metern. Morgen scheint die Sonne bei etwa 15 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
Schweizer Politikerinnen und Politiker fordern, an Moscheen in der Schweiz soll kein ausländisches Geld fließen. Außerdem wollen sie ausländische Imame besser kontrollieren. Dies, nachdem die Sonntagszeitung berichtet hat, dass die Zahl der Imame, die vom türkischen Staat bezahlt werden, in den letzten Jahren stark zugenommen habe. In eine ähnliche Richtung zielen Berichte, wonach muslimische Stiftungen in der Schweiz Geld aus dem konservativen Saudi-Arabien erhalten. Was und wie kontrolliert die Schweiz denn heute? Antworten im Bericht von Christian von Burg.
In der Schweiz gibt es etwa 250 muslimische Gebetsstätten. Etwa ein Fünftel davon ist in der Hand der türkischen Gemeinschaft. Die Zahl der Imame, die aus der Türkei kommen dürfen, ist von den Behörden vor 4 Jahren angehoben worden. Seither ist sie von 20 auf 35 gestiegen. Konservativer seien diese Imame aber nicht geworden, sagt Ender Güneş, der Generalsekretär der Schweizerisch-Islamischen Gemeinschaft. Er ist selber türkischer Herkunft.
Es wird der gleiche Islam gepredigt wie auch immer schon, seit die Imame in die Schweiz gesandt werden.
Und das sei kein konservativer, sondern ein eher liberal ausgerichteter Islam. Aber ja, bestätigt Güneş, seit Jahren würden diese Imamstellen von der Stiftung Diyanet finanziert, hinter der direkt der türkische Staat steht. Daneben zahlten aber auch die praktizierenden Gläubigen ihren monatlichen Obolus von 20 bis 100 Franken. In vielen Moscheen gibt es öffentliche Listen, in denen eingetragen wird, wer wie viel bezahlt hat.
Das ist aber nicht Zwang. Das ist eigentlich für die eigene Verfolgung und für die Motivation, wenn man sieht, okay, mein Nachbar hat schon gezahlt und ich bin noch im Rückstand, dass ich auch nachziehe.
Der Islamwissenschaftler Andreas Tunger-Zanetti vom Zentrum für Religionsforschung an der Universität Luzern bestätigt dies. Insbesondere bei der albanischen Diaspora, die fast die Hälfte der hiesigen Muslime ausmacht, fließe das Geld fast ausschließlich von den Gläubigen selber. Viel Geld sei das nicht.
Das lässt sich nur schon daraus sehen, dass die meisten Moscheen wirklich relativ bescheiden und ärmlich und auch beengt aussehen.
Aber einen genauen Überblick über die Finanzströme gibt es, wie auch bei den anderen Religionen, nicht. Nur die wenigsten Moscheen seien über Stiftungen organisiert, die der Stiftungsaufsicht unterliegen.
Die meisten Moscheevereine sind wirklich Vereine nach dem Zivilgesetzbuch und nur ein kleinerer Teil, vielleicht ein Zehntel oder so, sind Stiftungen oder es besteht eine Stiftung neben dem Verein.
Kontrolliert werden hingegen die Imame, die von der Türkei oder aus Bosnien oder Albanien in die Schweiz kommen. Das Staatssekretariat für Migration überprüft, ob die religiöse Gemeinde für deren Bezahlung aufkommen kann, ob sie genügend vertraut sind mit der hiesigen Kultur und ob sie ausreichend Deutsch sprechen. Ist das nicht der Fall, so müssen sie sich mit einer Integrationsvereinbarung verpflichten, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Da die meisten Imame die Schweiz aber nach wenigen Jahren wieder verlassen, bleibt die Integration mangelhaft. Es gibt deshalb auch muslimische Stimmen, die fordern, das Potenzial hier in der Schweiz besser zu nutzen. Der Berner Imam Mustafa Mehmeti vom Haus der Religionen in Bern sagt:
Wir brauchen nicht mehr Imame aus Ausland importieren, weil wir, nach meiner Meinung, es gibt genug Leute hier. Sie könnten irgendwie die religiöse Zeremonien und Rituellen einführen.
Eine universitäre Ausbildung von Imamen in der Schweiz ist zwar oft diskutiert worden, die diesbezügliche Zusammenarbeit mit den muslimischen Gemeinschaften kam bisher aber nicht zustande.
Minuten vor 1 hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Das große Geheimnis Erdbeben.
Sie würden gerne wissen, ja, in den Stunden, Tagen vorher mit großer Sicherheit kommt ein Beben, muss ich mein Haus verlassen vielleicht, und das bleibt weiterhin ein Traum und es kann gut sein, dass das auch nie je möglich sein wird.
Das Gespräch mit Stefan Wiemer vom Schweizer Erdbebendienst. Für mehr Gerechtigkeit. Der Kanton Basel-Land macht seit heute transparent, welche Gemeinde wie viele Asylsuchende aufnimmt. Eine Methode, die es bringt, wie die Erfahrung in St. Gallen zeigt. Und ein Zürcher Sechse läuten ohne Galopp um den Böck. Für den Reiterchef der Stadtzunft undenkbar.
Der Raumritt ist aus meiner Beurteilung nicht gefährlich, auch für die Rosse nicht gefährlich und ist etwas Spektakuläres. Das würde ich extrem bedauern, das wären immer das gleiche sechs Leute.
Doch wie viel Spektakel verträgt das Ross, die Sechseläutenpferde im Stresstest kurz vor eins? Zuerst zu Big Brother im Treppenhaus. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum, in Gebäuden, auf Straßen und Plätzen ist ein politischer Dauerbrenner. Doch wie sieht es eigentlich aus mit Videokameras in privaten Liegenschaften? Mit dieser Frage hat sich das Bundesgericht befasst. Ein schwieriges Thema. In ihrem Urteil machen die höchsten Schweizer Richterinnen und Richter nämlich klar, man muss genau abwägen zwischen Sicherheitsbedürfnis und Datenschutz. Elmar Plotzer.
Der Streit um die Videoüberwachung entbrannte vor 2 Jahren in einem Mehrfamilienhaus im Kanton Basel-Land. Da ließen die Vermieter im Innen- und Außenbereich insgesamt 12 Videokameras installieren, dies um Einbrüchen und Vandalenakten vorzubeugen. Dagegen wehrte sich ein Mieter. Der Mann sah sich durch die installierten Videokameras in seiner Privatsphäre verletzt. Die Vermieter widersprachen diesem Vorwurf und verwiesen darauf, dass die meisten Mieter des Hauses die Videoüberwachung unterstützten. Das Bundesgericht verfügt jetzt, dass 3 der 12 Kameras abmontiert werden müssen. Es stützt damit ein Urteil der Vorinstanz. Abmontiert werden soll insbesondere die Kamera, die den Eingangsbereich des Gebäudeteils erfasst, in der sich die Wohnung des klagenden Mieters befindet. Das Bundesgericht ist nämlich zum Schluss gekommen, dass diese Form der Videoüberwachung sehr wohl die Privatsphäre des Mannes verletzt. Schließlich würden die aufgenommenen Bilder 24 Stunden lang aufbewahrt und erlaubten Rückschlüsse auf das Privatleben des betroffenen Mieters. Das Bundesgericht wendet sich aber nicht grundsätzlich gegen Videoüberwachung in privaten Liegenschaften und anerkennt, dass auch der Schutz vor Einbruch und Vandalismus ein legitimes Anliegen ist. Die Richterinnen und Richter sind aber der Meinung, dass mit den 9 verbleibenden Kameras dieser Schutz gewährleistet werden kann. Ein allgemeingültiges und abschließendes Verdikt ist mit diesem Urteil nicht gesprochen. Es gilt, jeden Fall einzeln anzuschauen. Das Bundesgericht sagt es beispielhaft. In einem anonymen Wohnblock, in dem möglicherweise sogar ein Risiko von Übergriffen besteht, kann eine weitergehende Videoüberwachung eher zulässig sein als in einem kleinen Mehrfamilienhaus, in dem sich alle kennen. Es gelte daher immer abzuwägen, wie weit der Schutz der Privatsphäre eingeschränkt werden darf, um Eigentum zu schützen.
Hoteliers, Restaurantbesitzerinnen, Stadtführer. Wer in Brüssel derzeit im Tourismus arbeitet, geht durch harte Zeiten. Seit den Anschlägen in der Hauptstadt Belgiens fehlen die Gäste. Was tun also? Oliver Washington mit einem Streifzug durch die Brüsseler Altstadt.
Freddy steht hinter seiner Theke und bereitet 2 Cafés vor. Viel zu tun aber hat er heute nicht. Die meisten Tische sind leer. Freddy beklagt sich. Die Atmosphäre in Brüssel sei trist. Seit den Anschlägen kämen viel weniger Touristen. Freddy muss es wissen. Er betreibt eine Bar direkt gegenüber dem Mannequin Piss. Der nackte Knabe aus Bronze, welcher in einen Brunnen pinkelt, ist zwar lediglich 61 cm groß, aber er ist das Wahrzeichen Brüssels. Normalerweise stehen sich die Touristen hier auf die Füße, um den pinkelnden Knaben zu sehen. Nicht so jetzt. Man müsse Geduld haben, bis die Touristen wieder nach Brüssel kämen, glaubt Freddy. Der Rückgang sei dramatisch, berichtet auch Patrick Bontig. Er ist der Leiter der Brüsseler Tourismusorganisation Visit Brussels.
Alors nous on a eu un double impact. Il est clair qu'on a eu d'abord l'impact attentat et puis on a eu l'impact fermeture aéroport.
Weil nach den Anschlägen auch der Flughafen habe geschlossen werden müssen, seien in den ersten 3 Wochen nach den Anschlägen 50% weniger Touristen gekommen. Seit Flugzeuge wieder in Brüssel landen können, habe sich die Situation etwas verbessert. Aber ein Rückgang von 20-25% sei immer noch enorm. Viele haben offensichtlich Bedenken, nach Brüssel zu kommen.
Notre rôle est avant tout d'informer. Parce que dans une situation comme celle-ci, on doit informer. On a énormément de questions de la part des organisateurs de congrès. Quelle est la situation à Bruxelles? Comment priorité pour l'instant?
Private Touristen, aber auch Organisatoren von Kongressen und Veranstaltungen haben viele Fragen. Was funktioniert? Was ist offen? Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen? Wie ist das tägliche Leben? Und so weiter. Als Tourismusorganisation müssen wir auf diese Fragen Antworten liefern. Und wir machen das über unterschiedlichste Kanäle. Auf der eigenen Homepage etwa thematisieren wir Sicherheitsfragen sehr prominent. Wie aber erreichen Sie diejenigen, die nun nicht nach Brüssel kommen? Patrick Bonting glaubt, dass Sie die Kommunikation grundsätzlich ändern müssten.
Ich denke, wir müssen unsere Diskurs ändern, weil es eine Attente von certaines Klientel par rapport au volet sécurité.
Bis anhin hätten Touristen Sicherheitsbedenken gehabt bei Reisen in ärmere Länder. Aber dass Sie solche Bedenken auch bei Reisen in Europa hätten, sei neu. Das sei langfristig die eigentliche Herausforderung. Darauf müssten Sie sich einstellen und die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen entsprechend stärker betonen. Wenn das gelinge, würden die Menschen dieses multikulturelle Zentrum Europas auch wieder besuchen wollen, ist der Tourismusmann überzeugt.
Pourquoi? Parce que Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. C'est 185 nationalités. C'est le modèle européen du vivre ensemble. Et de la mondialisation qui est présente à Bruxelles.
Zurück beim Manneken Piss. Unterdessen stehen vor dem pinkelnden Knaben einige Touristen. So auch Roberto und seine Frau Silvana aus Brasilien.
I understand people don't come. But of course, if you are a mother, for example, if you are, yeah, I understand.
Sie verstehe, wenn Menschen Angst hätten und nicht nach Brüssel kommen wollten, sagt sie. Aber sie seien gekommen, um auch ein Zeichen zu setzen an die Adresse der Terroristen. Und, gibt ihr Mann zu bedenken, trotz Terror in Brüssel fühle er sich hier noch immer viel sicherer als in seiner Heimatstadt São Paulo.
I feel safer here, considering violence in general, not only terrorist attacks, but in violence in general. I feel safer in Europe and Belgium here in particular than in São Paulo, for instance.
Die tägliche Kriminalität in seiner Heimatstadt erachte er als das viel größere Sicherheitsrisiko. Vor diesem Hintergrund scheinen die Reaktionen der Touristen fast ein wenig irrational.
Aus Brüssel, Oliver Washington. Nicht nur in Belgien, auch in vielen anderen Ländern leidet der Tourismus unter der Angst vor Terror. Wie lange dauert es, bis wir uns wieder sicher fühlen und an die betroffenen Orte reisen? Und welche Rolle spielen die Berichte in den Medien? Darüber sprechen wir im Tagesgespräch um 1. Noch immer steigt die Opferzahl nach dem verheerenden Erdbeben in Ecuador. Rettungstrupps suchen nach Verschütteten, die internationale Hilfe ist angelaufen. Das Beben ereignete sich in einer gefährdeten Zone, in einem Gebiet, das bekannt ist für seine tektonischen Bewegungen, also die Bewegungen der Erdplatten. Dasselbe gilt für die schweren Beben, die in den letzten Tagen in Japan Tote und Verletzte gefordert haben. Jedes Jahr gibt es weltweit bis zu 18 starke Erdbeben. Die meisten Gefahrenzonen sind bekannt. Ich habe den Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes, Stefan Wiemer, gefragt, weshalb kann man sie nicht vorhersagen?
Erdbeben sind halt ein Prozess, der findet statt 5-10 Kilometer unter unseren Füßen. Da bauen sich Spannungen auf an diesen Verwerfungszonen über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte, und wir können diese Spannungen nicht messen und wir können halt auch wirklich nicht vorhersagen, wann der Punkt ist, wann dieser Bruch dann einfach losläuft. Es ist sogar so, dass der Bruch vielleicht selber gar nicht weiß, wie groß er mal werden wird. Er läuft los und je nachdem, wie viel Energie er findet, kann er dann in ein großes Beben wachsen.
Nun wäre die Warnung vor Erdbeben von größtem Interesse, könnte Tausende von Menschenleben retten. Wird unter hoher Priorität an der Früherkennung geforscht?
Erdbebenfrühwarnung ist, also eine Früherkennung, ein Thema natürlich, das jedem Seismologen fasziniert und wo schon seit Jahrzehnten auch intensiv dran geforscht wird. mal mehr, mal weniger. Der Wind wandelt sich da ein bisschen, mal ist man mehr optimistisch, mal ist man weniger optimistischer. Aber es ist klar, dass man halt auch, es gibt klare Grenzen, gewisse Prozesse in der Welt lassen sich einfach nicht vorhersagen. Die Natur kann uns da immer wieder auch überraschen.
Wo setzen die Forscher denn an? Was wäre vielversprechend?
Also das eine, was man im Moment macht, immer mehr, ist eine Frühwarnung, wenn das Beben losgelaufen ist. Das kann einem in manchen Fällen wenige Sekunden Warnung geben und das basiert darauf, dass halt Erdbebenwellen sich nur mit 3 Kilometern pro Sekunde, so schnell wie, etwas schneller als Schallwellen ausbreiten und Information, also elektromagnetische Wellen mit 300.000 Kilometern. Man kann also vielleicht, wenn ein Beben unterwegs ist, die entfernteren Regionen vor dem Beben warnen. Da wird viel gemacht, speziell auch in Japan. Das andere, was man versucht, ist natürlich Prozesse zu sehen, gibt es irgendeinen Vorläufer, irgendein Phänomen, was vorher kommt. Sind da Radon, elektromagnetische Wellen, Erdbeben, Vorbeben, gibt es noch andere Sachen, Tierverhalten. Also was wurde untersucht, aber es ist eigentlich noch nichts gefunden worden, was wirklich häufig und konsistent und kurz vorher auftritt.
Sie haben diese Früherkennung erwähnt, die Menschen vielleicht Sekunden vor den schweren Erdstößen warnen kann. Aber ansonsten, wenn ich Sie richtig verstehe, hat man da in den letzten 10, 20 Jahren wenig Fortschritte gemacht.
Man kann mit besseren Modellen etwas besser, so sind die Sachen, die wir hier auch an der ETH forschen, statistisch beschreiben, wie wahrscheinlich ist ein Beben. Man wird da präziser und das ist nicht unwichtig, aber es ist immer noch nicht die Antwort, die Art von Vorwarnung, die die Menschen eigentlich gerne natürlich haben würden. Sie würden gerne wissen, ja, in den Stunden, Tagen vorher mit großer Sicherheit kommt ein Beben, muss ich mein Haus verlassen vielleicht und das bleibt weiterhin ein Traum und es kann gut sein, dass das auch nie je möglich sein wird.
Sagt der Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes Stefan Wiemer hier im Rendezvous. Geht es um die Aufnahme von Asylsuchenden in Schweizer Gemeinden, kommt es nicht selten zu Knatsch. Die Frage, wer nimmt eigentlich wie viele Asylsuchende auf, ist in vielen Kantonen ein Politikum. In Baselland wollten einige Gemeinden, dass der Kanton die Zahlen offenlegt. Wochenlang haben sie Druck gemacht für mehr Transparenz. Der Kanton hat sich zunächst gewehrt. Nun aber hat er nachgegeben. Seit heute sind die Zahlen öffentlich. Patrick Künzle.
Eigentlich ist es klar geregelt im Kanton Baselland. Jede Gemeinde muss pro 1000 Einwohner 8 Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Nur war bisher unklar, welche Gemeinden ihre Pflicht erfüllen und welche nicht. Dass der Kanton diese Zahlen offenlegen soll, hat vor allem der Stadtpräsident von Liestal gefordert. Dies ist kein Zufall. Liestal selber nimmt genügend Asylsuchende auf und hatte den Verdacht, dass sich andere Gemeinden vor ihrer Pflicht drücken. Das Problem, je mehr Asylsuchende eine Gemeinde aufnimmt, desto stärker steigen die Sozialhilfekosten. Und die sind in Liestal ohnehin schon hoch. Der Kanton Baselland wehrte sich jedoch lange dagegen, die Asylzahlen zu veröffentlichen. Mit der Begründung, die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden bei der Unterbringung von Asylsuchenden funktioniere gut und es bringe nichts, die verschiedenen Gemeinden gegeneinander auszuspielen. Dass der Kanton die Zahlen nun doch offenlegt, geschieht nicht ganz freiwillig. Die Behörden haben gemerkt, dass mit dem Öffentlichkeitsprinzip die Herausgabe der Zahlen verlangt werden kann. Der Stadtpräsident von Liestal und seine Mitstreiter sind zufrieden, dass die Zahlen nun öffentlich sind. Sie hoffen, dass der Druck auf jene Gemeinden steigt, die bislang zu wenig Asylsuchende aufgenommen haben. Ein Blick auf die heute nun veröffentlichten Zahlen zeigt, dass vor allem die großen Gemeinden in der Agglomeration von Basel Nachholbedarf haben. Sie zeigen jedoch auch, dass die Unterschiede zwischen den Gemeinden nicht so groß sind, wie Liestal vermutet hat.
Patrick Künzle. Bereits Erfahrung mit der Offenlegung der Asylzahlen hat man im Kanton St. Gallen, wo sich die Gemeinden die Asylsuchenden untereinander aufteilen. Ich habe Beat Tinner, den Präsidenten der St. Galler Gemeindepräsidentenvereinigung, gefragt, ist die Verteilung dadurch gerechter?
Die Verteilung ist sehr gerecht. Die Gemeinden wissen sehr genau, wie viele Personen sie aufgrund der Zuteilung aufnehmen müssen. Und sie sehen auch, ob sie regional zusammenarbeiten könnten mit den umliegenden Gemeinden, da auch ersichtlich ist, über welchen Soll-Ist-Bestand die Gemeinden im Kanton St. Gallen verfügen.
Wie genau funktioniert denn jetzt diese Verteilung zwischen den Gemeinden?
Die Gemeinden selbst können Wünsche äußern über die Personen, die sie aufnehmen möchten, zum Beispiel ob sie Einzelpersonen, Familien möchten. Und das ist ein sehr gutes Instrument, damit sehr stark auch auf die Bevölkerungszusammensetzung, auf die Ethnien in den Gemeinden Rücksicht genommen werden kann. Und so gibt es natürlich in der Regel keine Ghettoisierung und es gibt natürlich dann auch keine Schwierigkeiten innerhalb oder unterhalb der Flüchtlinge und Asylsuchenden.
Also heißt das auch, es hat sich etwas in der Akzeptanz, im Umgang mit Flüchtlingen verändert? Sind sie besser akzeptiert durch das?
Die Akzeptanz wird in der Gemeinde sicher dadurch erhöht, da man weiß, welche Ethnien auf die Gemeinden zugeteilt werden. Und zugleich, aber aus Sicht des Kantons, aber aus Sicht der St. Galler Gemeinden, können wir hier natürlich immer wieder Auskunft geben, wie viele Personen müssen noch auf die Gemeinden zugeteilt werden, weil ein weiterer Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist auch der Umstand, dass wir einen bestimmten Vorlauf brauchen. Das heißt, jene Personen, die in den kantonalen Durchgangszentren untergebracht sind, werden innerhalb von 4 Monaten oder nach 4 Monaten Aufenthalt in einem kantonalen Durchgangszentrum auf die Gemeindestrukturen zugeteilt. Und so haben wir natürlich Planungssicherheit, indem wir wissen, in 4 Monaten müssen sämtliche St. Galler Gemeinden eine bestimmte Anzahl Plätze oder Wohnraum zur Verfügung stellen.
Man weiß aus anderen Kantonen, dass es immer wieder Diskussionen gibt, welche Gemeinde wie viele Asylsuchende aufnehmen soll. Es gibt Gemeinden, die sperren sich, um es so zu sagen. Haben bei Ihnen im Kanton St. Gallen solche Diskussionen aufgehört mit der Liste?
Diese Diskussionen hat es früher höchstens 2-3 Mal gegeben. Das war etwa vor 6-7 Jahren. In der Zwischenzeit funktioniert das reibungslos. Das liegt an der hohen Transparenz der Liste. Liegt aber auch im Umstand begründet, dass die Gemeinden wissen, dass sie diese Aufgaben auch im Sinne des Sozialhilfegesetzes des Kantons St. Gallen erfüllen müssen und hier kein Diskussionsspielraum entsteht.
Sagt Beat Tinner, Präsident der St. Galler Gemeindepräsidentenvereinigung. Drei Minuten vor eins. Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, Zürich ist heute in Festlaune. Die Zünfte ziehen durch die Stadt und um Punkt 18 Uhr findet das Sechseläuten mit dem Anzünden des Bügs seinen Höhepunkt. Dazu gehört auch, dass die Zünfter mit ihren Pferden um den mit Klöpfern gefüllten Schneemann reiten. Vor einem Jahr brach dabei ein Pferd zusammen und starb an Herzversagen. Heute tragen die Pferde deshalb einen Pulsmesser. Aus Zürich, Cordin Vinzenz.
Unter dem Jubel der Zuschauer galoppieren die Reitergruppen der Zünfte um den brennenden Holzstoß mit dem Böck. Ein Dutzend oder mehr Pferde pro Gruppe. Der Radius, den sie reiten, ist eng, der Abstand zu Feuer und Leuten nicht sehr groß. 3 Runden dreht jede Gruppe, auch dann noch, wenn die Schneepuppe zu knallen beginnt und schließlich der Kopf explodiert. Die Zünfter sind überzeugt, dieser Umritt gehört zwingend zum Sechseläuten. Hans Hess, bekannter Unternehmer und auch Reiterchef bei der Stadtzunft, sagt, ein Verbot des Galopps um den Böck wäre völlig übertrieben.
Der Umritt ist aus meiner Beurteilung nicht gefährlich, auch für die Rosse nicht gefährlich und ist etwas Spektakuläres. Das würde ich extrem bedauern, das wäre nicht mehr das gleiche Sechseläuten.
Um den Tierschützern den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben sich die Zünfter strengere Regeln auferlegt. So muss zum Beispiel jedes Pferd vor dem Sechseläuten vom Tierarzt untersucht werden. Wie groß aber der Stress für die Pferde tatsächlich ist, ist noch Ansichtssache. Und diese Ansichten gehen weit auseinander. Forscher am Tierspital der Uni Zürich fanden darum, gerade nach dem Tod des Pferdes beim letzten Sechseläuten, es brauche objektive Erkenntnisse.
Wir wollen mit unserer Studie hier einen Beitrag zu einer sachlichen, faktorientierten Diskussion beitragen und deshalb haben wir diese Studie initiiert.
Sagt Tiermedizinprofessor Michael Weishaupt. Darum beobachten Forscher vom Tierspital heute am Sechseläutenumzug und beim Ritt um den Böck die Pferde genau. Einerseits, erklärt Studienleiter Weishaupt in seiner Versuchsanlage im Tierspital, bekommen die 23 Testpferde einen Herzfrequenzmesser um den Hals. Einen Pulsmesser, wie ihn die Jogger tragen, einfach mit einem längeren Gurt und einem Sender, der die Daten aufzeichnet. Aber nicht nur die Herzschläge der Pferde werden gemessen. Die Mitarbeitenden der Studie nehmen auch vor und nach dem Sechseläuten Kotproben der Pferde, um die Veränderung beim Stresshormon Cortisol zu messen. Und schließlich sind am Sechseläuten Fachleute unterwegs, die ein Auge auf das Verhalten der Pferde haben. Wie stark schwitzen sie am Hals oder wie bewegen sie ihre Augen? Um trennen zu können, was beim Pferd die körperliche Anstrengung bewirkt und was wirklich vom Zusatzstress wegen der Knallerei und den Menschenmassen kommt, brauchen die Forscher Vergleichszahlen. Darum haben sie das Sechseläuten im Vorfeld ohne Kulisse simuliert, auf einer abgeschiedenen Reitanlage.
Wir haben versucht, die Schritt- und Galoppgeschwindigkeiten zu reproduzieren und haben sozusagen jetzt Referenzdaten über die körperliche Belastung auf diese Parameter.
In einem halben Jahr sollen die Zahlen vorliegen, die aussagen können, wie viel Stress das Sechseläuten den Pferden tatsächlich bereitet. Allerdings, wann etwas für ein Pferd zu viel Stress ist, dafür gibt es keine allgemein anerkannten Grenzwerte. Dass also die Studienergebnisse unmittelbare Konsequenzen haben für den Ritt um den Böck, gar bis hin zu einem Verbot durch die Stadt, ist sehr unwahrscheinlich.
Aus Zürich der Bericht von Cordine Vinzenz. Ja, und gleich im ersten und vierten das Tagesgespräch zu den Auswirkungen, die der Terror auf den Tourismus hat und was es braucht, damit die betroffenen Länder wieder zu Gästen kommen. Nach den Schlagzeilen mit Nina Gigax.
Überwachungskameras sind in Mehrfamilienhäusern nicht in jedem Fall erlaubt. So urteilt das Bundesgericht. Es müsse im Einzelfall entschieden werden. Abzuwägen sei dabei zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem Datenschutz. Mehr Sicherheit am Himmel, das fordern Flugsicherheitsexperten, nachdem am Londoner Flughafen Heathrow ein Pilot der British Airways beim Landeanflug von einem Zusammenstoß mit einer Drohne berichtet hatte. Der Direktor der Schweizer Eishockey-Liga, Ueli Schwarz, tritt zurück. Mit gewissen Entwicklungen im Clubwesen habe er sich nicht mehr identifizieren können, begründet Schwarz. Die Liga bedauert den Entscheid.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.